Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Tobias Meinhardt. Tobias ist Jazz-Saxophonist und Komponist und lebt seit 2010 in New York. Aufgewachsen in einem Dorf in Bayern, faszinierten ihn schon früh die blinkenden Saxophone der Big Bands. Nach seinem Musikstudium und einigen Auftritten in Deutschland zog es ihn schließlich nach New York, die Welthauptstadt des Jazz, und er baute sich dort über die letzten Jahre eine Karriere auf. Vor kurzem hat Tobias sein 10. Album veröffentlicht und tourt mit seiner Musik durch Amerika und Europa. Im Backstage-Podcast schauen wir wieder einmal hinter die Kulissen dieses scheinbar mühelosen Musikerlebens. Tobias beschreibt die Suche nach seinem Platz in der Jazzszene als weißer Junge aus Bayern. Er erzählt von Hürden, Schwierigkeiten, Erkenntnissen und davon, was er am Jazz gerne ändern möchte. Hallo Tobias.
Ja, hallo Leni.
Schön, dass du hier bist. Wir haben gerade schon uns abgesprochen. Du bist in einer ganz anderen Zeitlinie gerade als ich, weil bei dir ist es früh morgens, bei mir ist es am Nachmittag. Denn du lebst seit 15 Jahren in New York, kommst aber ursprünglich aus einem kleinen Dorf bei Regensburg in Bayern, habe ich gelesen. Und kamst über deinen Großvater zur Musik. Magst du mal erzählen, wie war das denn damals?
Ja, mein Großvater war klassischer Bassist, musste dann in den Krieg und kam dann zurück. Da war er, glaube ich, so 18. Es waren ja die Amerikaner in Bayern stationiert und die haben Jazzmusik mit nach Deutschland gebracht und waren auf der Suche nach Musikern. Und die haben dann immer so gesagt, you music. Und so war das eigentlich sein Weg dann quasi aus der, ja, dieser Nachkriegsdepression. Er konnte dann eigentlich schnell da Anschluss finden und wie es in der Musik ist, es gibt da keine Barrieren. Die haben sich dann gleich schnell angefreundet und hat so quasi Jazz von den Amerikanern gelernt und konnte dadurch auch dann mit ganz, ja, verschiedenen Jazzstars dann spielen, die immer auf Tour waren und dann einfach nur Bands, Local Bands gebraucht haben und hat da einfach, ja, die ersten Jahre nach dem Krieg ganz viel gespielt.
Und wie war dann deine Beziehung zur Musik? Also hat er dir Musik beigebracht?
Ja, er hat mich dann immer auf Konzerte mitgenommen, viele Big Band Konzerte, wo er gespielt hat. Das hat mich immer fasziniert. Allerdings, meine Eltern sind jetzt keine Musiker, sondern machen was anderes. Und es war auch erstmal geplant, dass ich Medizin studiere. Allerdings musste man damals noch warten auf den Numerus Clausus. Ich hatte ein Jahr Wartejahr und habe dann gesagt, okay, in diesem einen Jahr studiere ich Musik und danach kann ich es ja. Dann habe ich das gelernt. Aber wie es so ist, merkt man dann, okay, nach einem Jahr geht es eigentlich erst richtig los und bin dann eigentlich dabei geblieben.
Ah, okay. Hattest aber erst Schlagzeug gespielt und bist dann erst zum Saxophon gewechselt?
Genau, erst Schlagzeug zur Freude meiner Eltern.
Ja.
Genau, erst Schlagzeug und dann, wie gesagt, durch die Big Band Konzerte eigentlich, weil die erste Reihe sind immer die blinkenden Saxophone, die ich da so gesehen habe. Ich konnte gar nicht weiter nach hinten sehen und wenn dann einer aufstand zum Solo spielen, das hat mich immer sehr fasziniert. Das war auch sehr visuell geprägt, natürlich das Musikalische, aber auch einfach diese blinkenden Teile und ich dachte, ich will auch so eins und will da auch aufstehen und für die Leute spielen. Also das hat mich immer sehr fasziniert.
Das ist ja lustig, okay. Und warum dann Jazz? Kam das durch deinen Großvater oder warum bist du da hängen geblieben?
Ja, genau, das kam auf jeden Fall durch meinen Großvater. Dann auch auf der Schule in Regensburg, auf dem Gymnasium, waren auch einige recht bekannte Jazzmusiker, die so ein bisschen älter waren als ich, die mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen haben. Da gab es auch eine tolle Big Band, mit der wir auch, ja, nach Brasilien und Russland auf Tournee sind. Und ich konnte dann auch mal Roadie sein über diese Verbindung bei einem ja großen Jazzmusiker. Bob Brookmeyer hieß der, konnte die Schule schwänzen und oder wurde da freigestellt und durfte nach Portugal auf Konzertreise. Und das hat mich immer schon fasziniert, cool. So dieses Leben von, genau, ich dachte auch, oh wow, das ist, man kann da einfach rumfahren und spielen und habe einfach ja diese schönen Zeiten miterlebt ganz früh und dachte, ja, das möchte ich auch irgendwie machen.
Bisschen Rockstar-Leben so.
Ja, und außerdem, wie du auch sagst, es war trotzdem so, dass das jetzt nicht so, Jazz war jetzt nicht an der obersten Tagesordnung, also man war da schon irgendwie so, also ja, der Außenseiter, so, das hat eigentlich niemand anders in meiner Klasse oder in meiner Altersstufe interessiert. Und dann aber so eine ältere Gruppe zu finden von die Leuten, die ich richtig cool fand, und dann konnte man sich irgendwie auch so ein bisschen, ja, seine eigene Stimme irgendwie finden und sich selbst irgendwie definieren dadurch, dass er sagt, okay, ich bin irgendwie der Jazzer.
Es gibt ja so diesen Satz, ich verstehe Jazz nicht, oder Jazz ist, da muss man irgendwie studiert haben, um das hören zu können. Was würdest du da entgegnen?
Ich sehe das tatsächlich als ein großes Problem, ich kann diese Meinung, sagen wir mal, so verstehen. Ich denke, das hat auch damit zu tun mit der Institutionalisierung des Jazz, dass man eben Jazz mittlerweile studieren kann und es ist sehr akademisch geworden und es ist ein bisschen das Herz verloren gegangen im Jazz manchmal. Früher konnte man das eben nicht so in den 50ern, 60er Jahren. Die Miles Davis oder so, die haben einfach Jazz auf der Straße gelernt, dann klassisch studiert, aber es ging viel mehr darum, etwas auszudrücken, politisch irgendwie oder eine Gegenbewegung, sich mit dem Publikum zu verbinden. Es war hip, nach Harlem zu gehen, und diese ganze Coolness und Freshness hat Jazz ausgestrahlt, und irgendwie ging das ein bisschen verloren. Und ich denke, es ist so mein Ziel oder das Ziel vieler junger Jazzmusiker, diesen Spirit irgendwie zurückzubringen. Und das passiert auch gerade. Es gibt so eine Gegenbewegung, wo es wieder cool ist, in den Jazzclub zu gehen. Ich sehe in Berlin viele junge Leute in den Jazzclubs oder auch in New York. Und es hängt auch viel damit zusammen. Ich denke einfach, die Musik ehrlich zu spielen und nicht irgendwie, ja, seine neuen Skalen zu zeigen, die man irgendwie gelernt hat, und nicht Musik für Musiker zu spielen, sondern Musik für die Leute zu spielen.
Oh, das ist ein schöner Satz, ja. Weil es soll ja eben, ja, für alle sein, und es soll ja das Herz ansprechen und eigentlich nicht den Kopf. Also zu verstehen gibt's ja, glaube ich, nicht so viel, oder?
Ja, natürlich kann man sich darüber auch, das kann auch spannend sein, zu sagen, okay, man spielt jetzt in Oddmeter, in 5/8, in 9/8, 12/8. Für Musiker kann das schon auch inspirierend sein, und man kann da schon auch viel rausziehen, wenn man jetzt das Technische oder Akademische dahinter sieht. Aber ich denke, es darf eben nie verloren gehen, dass man eben das Publikum irgendwie dabei auf der Strecke lässt. Und das passiert öfter mal, leider.
Du hast also studiert und warst dann auch erstmal in Deutschland unterwegs, auch in einem Quartett oder einem Quintett. Wie kam es denn dann dazu, dass du 2010 nach New York gegangen bist?
Also zunächst bin ich nach Basel zum Studieren, dann nach Amsterdam. Und in meiner Studienzeit habe ich einfach gemerkt, dass meine ganzen Idole und Vorbilder, die ich so gehört habe auf CDs, immer wenn ich geschaut habe, wo die leben, war immer New York, New York, New York. Hatte dann auch ein Erlebnis mit einem Saxophonisten, den ich damals ganz toll fand, der war auf Tour, Seamus Blake, und der hat mir dann gesagt in seinem Hotelzimmer, ey, wenn du es wirklich ernst meinst, musst du nach New York kommen, einfach als Jazzmusiker, das ist ja die Hauptstadt des Jazz, das Mekka des Jazz, da musst du zumindest mal ein Jahr sein. Und das ist mir hängen geblieben und dachte, okay, das muss ich machen. Und dann war New York für mich wirklich ein Erlebnis, das mich heute noch fasziniert. Und deswegen bin ich auch heute noch hier. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Das ist in vieler Hinsicht einfach so faszinierend. In jeder Art von Kunst gibt einfach so viel zu entdecken hier. Ich entdecke jeden Tag noch neue Sachen.
War wahrscheinlich eine ziemliche Umstellung von deinem dörflichen Leben in Bayern zu so einer Stadt.
Ja, das so kann man das sicher sehen. Allerdings, ich glaube, es hat sich dann mit Amsterdam und so, war ich schon ein bisschen größere Städte dann gewohnt. Ja. Allerdings, ja, es war schon ein Naturschock. Ich kann mich erinnern, ich bin mit einem guten Freund, Pianisten, das erste Mal nach New York geflogen, so als Jazz-Tourist. Und dann hieß es in ja, dem Reiseführer damals noch, was wir hier im Flugzeug gelesen haben, gib dich nicht als Tourist zu erkennen, schau nicht nach oben von Hochhäusern, gib dich da nicht zu erkennen. Und ich sage, wer ist denn so doof und schaut die ganze Zeit nach oben? Und wir kamen an, ja, Midtown Manhattan und sind dann erstmal die erste Stunde nur mit Kopf nach oben, ja, genau, ja, ja, weil es einfach so krass beeindruckend ist. Und dann eben auch, das war für mich schon wichtig, dann zu merken, okay, diese Idole, die ich hatte, die ich so verehrt habe, fast wie Götter gesehen habe, das sind auch nur normale Menschen. Und dann einfach mit denen, der Saxophonist, der mir das empfohlen hat, der ist dann eigentlich von einem Lehrer zu einem Freund geworden. Und man merkt dann, okay, die haben auch ganz normale Alltagsprobleme, die ja, verspielen sich auch mal, und das zu sehen, war für mich auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, um sich einfach nicht so einen Deckel zu setzen, den man nicht überwinden kann, so eine Hürde zu setzen. Ich denke, das passiert öfter mal, ja, dass man denkt, ach, das kann ich eh nicht erreichen, das sind ja die Amerikaner, oder ich habe das nicht irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen, Jazz, aber dass man merkt, ja, das geht auch, man kann das auch erreichen.
Wie hast du denn es geschafft, dir dort was aufzubauen? Weil du bist ja extrem erfolgreich jetzt und machst da Touren und was weiß ich. Und Alben, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Weil ich denke ja nicht, dass du nach New York gekommen bist und alle gesagt haben, na, endlich kommt mal ein Saxophonist hierher. Da gibt's ja noch keinen.
Ganz genau, ja, ja. Also das war auf jeden Fall nicht so. Ich habe mal gelesen, es gibt 20.000 Saxophonisten in New York, wahrscheinlich auch viele Hobbymusiker, und dann noch ein, ja, weißer deutscher Musiker aus Bayern. Was will der jetzt mit Jazz? Und ich habe damit wirklich zu kämpfen gehabt erstmal, weil was will ich? Was will ich? Was ist meine Legitimation? Diese Musik, die ja wirklich eine uramerikanische ist, Kunstform. Was legitimiert mich jetzt da als weißen Deutschen, diese Musik zu spielen und richtig und authentisch zu spielen? Und damit habe ich mich lang rumgeschlagen, aber ich glaube, das ist auch spannend. Also ich fand es immer spannend, so irgendwie der kleine Fisch in einem Haifischbecken zu sein, als andersrum, wo man dann schnell alle Gigs spielen kann. Und ich glaube, so lernt man, wenn man in ein Becken geschmissen wird und erstmal schwimmen lernen muss. So war es eigentlich bei mir. Und man wird dann auch wirklich so ab Jam-Session getestet. Ja, die sagen, okay, let's see if this guy can play. Kann der wirklich spielen? So dann mal kurz vorm Stück die Tonart gewechselt oder einfach mal doppelt so schnell eingezählt, so auf Jam-Sessions. Aber wenn die dann merken, okay, der meint's wirklich ernst, kann man sich auch so Respekt verschaffen. Und dann wächst man irgendwie als Community zusammen. Und lang war ich damit, dann hatte ich damit zu tun und wollte mich beweisen. Das ist auch, glaube ich, ganz normal, dass man sagt, ich will jetzt zeigen, ich kann diese Musik spielen, auch unterbewusst. Also viele meiner ersten Alben, wenn ich die jetzt so zurückhöre, also ich bin da nach wie vor stolz drauf, aber ich höre schon, dass es damit zu tun hatte, ich möchte zeigen, ich kann Jazz spielen, sagen wir mal so platt. Und so die letzten Jahre habe ich mich mehr damit beschäftigt, okay, ich habe es jetzt gezeigt, ich kann die Musik spielen, aber was ist jetzt meine Aussage damit? Weil dieser Junge aus Harlem, der werde ich nie werden. Was macht es für die Leute interessant? Und vielleicht ist genau das für die Leute interessant, wie klingt die Musik durch das Auge eines Jungen aus Bayern, der diese Liebe zu dieser Musik entwickelt hat, und vielleicht ist das Spannende, wie klingt diese Musik dann durch dieses Prisma?
Du hast ja jetzt ein relativ neues Album rausgebracht, dein 10. Album ist es schon, Sonic River, wurde am 18. April 2025 veröffentlicht. Magst du mal erzählen, wie kam es jetzt zu dem Album und was ist das Besondere an diesem Album?
Ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe einfach mehr in mich reingehört, was ist wirklich in mir drin. Ich muss nichts mehr beweisen, was möchte ich wirklich machen mit meiner Musik. Und habe dann zum einen Gedichte vertont, ein ja, Standard-Rilke-Gedicht, was wir in Deutschland alle lesen mussten, Der Panther. Dachte, das ist aber dann spannend, vielleicht habe dann mit einer portugiesischen Sängerin zusammengearbeitet. Das gab dann wieder dem ganzen neuen Touch, und auch ein argentinisches Gedicht vertont. Und überhaupt, jeder Song hat so mit einem Buch oder mit einem Gedicht zu tun, das mich beeinflusst hat, und dachte so, kriegt das Ganze einen roten Faden. Zum Beispiel Paul Auster hat mich immer wahnsinnig fasziniert, der amerikanische Schriftsteller, der vor kurzem auch verstorben ist. Viel Spiel auch in Brooklyn und ich habe immer mir vorgestellt, ich treffe ihn auf der Straße und so in einer Gedankenwelt, als ich noch nicht in New York war, habe ich viel davon gelernt über seine Bücher. Und als Fun Fact, ich habe auch so meine Frau getroffen über Paul Auster tatsächlich, weil wir beide auf einer Lesung von Paul Auster waren. Sie ist Filmemacherin und ihr Vater ist Journalist und sie hat auch Paul Auster geliebt und ist so über ihn auch nach New York gekommen. Und das war unsere Connection. Also das hat schon eine tiefe Bedeutung für mich. Und habe da eben auch ein Buch quasi als Inspiration genommen von ihm für einen Song, Mr. Vertigo. Da geht es darum, wie ein Junge fliegen lernt, so eine moderne Icarus-Story.
Ich habe mal Paul Auster gelesen, ist aber schon Jahre her. Ich kann dir auch nicht mehr sagen, wie das Buch hieß. Das waren 3 Kurzgeschichten in einem.
New York Trilogy, ja.
Ja, wahrscheinlich, ja. Es war super abgefahren. Ich habe auch nie was Vergleichbares gelesen. Also ganz, gar nicht greifbar, was lese ich da eigentlich? Weil es begann irgendwie ganz klassisch als Krimi oder so. Man dachte, man weiß, was passiert. Und auf einmal wurde es völlig fantastisch. Und Leute lösen sich irgendwie im Nichts auf und sowas. So, what?
Ja, also ich muss sagen, das ist natürlich, ich glaube, da hat er angefangen, das ist schon eines der verrücktesten. Also die späteren Sachen sind vielleicht ein bisschen mehr in der Realität zu verorten. Also das, da hast du schon auf jeden Fall mit einem einer der schwereren Sachen. Ja.
Du hast gerade schon gemeint, du hast mit einer Sängerin zusammengearbeitet. Du hast ja noch mehr Menschen um dich rum, die mit dir dann musizieren und die auch auf dem Album zu hören sind. Ne? Hast du quasi eine feste Band um dich rum?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ganz wichtig. Ich habe eigentlich 2 feste Bands. Mit der einen war ich gerade auf Tour. Das sind so, ja, meine Kollegen und Freunde aus Deutschland. Die heißt Berlin People. Da spiele ich zum Beispiel mit einem Bassisten, der wohnt jetzt in Australien, kommt aber auch aus Bayern, ging nach New York. Und mit dem spiele ich schon seit dem Landesjugendjazzorchester in Bayern, also seit über 20 Jahren. Und diese Verbindungen sind eben ganz wichtig für mich, eben, dass man sich vertrauen kann. Gerade im Jazz, wenn man mit viel Risiko spielt, ist es ganz wichtig, so ein Vertrauen zu haben, dass man sich gegenseitig aufhängt, wenn man mal irgendwie zu weit gegangen ist. Und das macht es spannend auch für den Zuhörer, glaube ich, wenn man solche Risiken nehmen kann. Und meine Band von Sonic River, das ist meine New Yorker Band, allerdings spiegelt das auch wirklich diesen New York Spirit wider, weil alle aus irgendwelchen Teilen der Welt kommen. Und das finde ich ganz spannend. Jeder bringt so seine Herkunft mit in die Band. So sehen ganz viele Bands hier in New York aus. Der Schlagzeuger Obed Calvert hat haitianische Wurzeln und wir spielen dann auch so haitianische Grooves teilweise. Der Bassist kommt eigentlich aus Neuseeland, heißt Matt Penman, und der Pianist ist Israeli, Eden Ladin. Da war es wirklich auch spannend, die ersten Tourneen, die ich mit ihm in Deutschland gespielt habe. Das erste Mal habe ich gedacht, okay, was ist los? Ich habe ihn dann so, ja, ganz in sich zusammengesunken gesehen und sehr, ja, nachdenklich. Ich habe gesagt, hey, Eden, was ist los? Und dann hat er mir seine Geschichte erzählt, dass eben seine Großeltern von den Nazis getötet wurden und diese goldenen Steine dann zu sehen in Deutschland und dann wieder Musik zu machen, das finde ich auch die Kraft der Musik, dass wir nach so kurzer Zeit, mache ich jetzt mit ihm Musik und wir sind in Deutschland auf Tour und diese verbindende Kraft von Musik, die sehe ich immer wieder und das ist so das, neben dem ganzen Technischen und ja, das ist für mich, was Musik ausmacht, diese Emotionen, diese Verbindung, die Musik herstellen kann.
Wow, ja. Meinst du die Stolpersteine mit den goldenen Steinen?
Genau. Ja. Wo er das gesehen hat und ja, es war auf jeden Fall, es ging über Musik hinaus auf jeden Fall, dann jeden Abend zu spielen und ja, mit ihm drüber zu sprechen und eben genau, dass wir jetzt gut befreundet sind, nach dem, was alles passiert ist, finde ich wahnsinnig spannend und toll.
Ja, toll, ja. Wie komponierst du denn? Machst du da viel ausprobieren oder komponierst du im Kopf?
Ja, viel am Klavier tatsächlich. Ich nehme auch immer wieder Kompositionsunterricht, gerade beim Argentinier, der heißt Guillermo Klein. Der hat mich auch so auf dieses Gedichte vertonen gebracht. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, mir ist Melodie ganz wichtig, dieses Melodische, dass es eben nicht nur vom Kopf her kommt, sondern irgendwie von der Seele. Und auch wenn ich jetzt, ich singe zwar bei meinem letzten Album einem Stück ganz hinten, habe ich das versteckt, aber ich tatsächlich versuche ich die Melodien singen zu finden. Auch wenn ich jetzt kein Sänger bin, ich singe ganz viel und ich möchte eigentlich mein Saxophon benutzen wie ein Sänger, dass es eigentlich nur eine Erweiterung meiner Stimme ist. Und ich finde, das geht so ins Herz. Also Melodien, die man nicht nachsingen könnte oder singen könnte, sind selten. Es gibt natürlich Beispiele, aber selten gute Melodien. Weißt du, was ich meine? Also es muss immer so einen gesanglichen Charakter, für mich jetzt, für meinen persönlichen Geschmack ist es eben wichtig, dass es irgendwas Gesangliches hat. Also konkret zu deiner Frage, ich sitze dann am Klavier und summe vor mich hin und versuche, Melodien quasi gesanglich zu finden.
Ich habe noch nie von Kompositionsunterricht gehört, also dass man das, ich meine, logisch, man kann ja alles irgendwie jemandem beibringen, aber wie funktioniert das so grob mal beschrieben?
Ja, die Kompositionsunterricht gibt es schon immer eigentlich, also so Bach hat seinen Schülern gelernt, wie Counterpoint funktioniert, also da gibt es ganz viele Regeln, wie das klassische Komponieren funktioniert, verschiedene Stimmen zusammenbringen, Polyphonie, Mehrstimmigkeit, und dann hat jeder Komponist quasi so seine Handschrift, man studiert dann diese Handschrift. Es gibt zum Beispiel, das war wirklich eine Übung auf dem Album, einen Song, der heißt Fugue Y, also Fuge Y, wo es eigentlich nur eine Bach-Fuge ist, mit einer neuen Melodie, und die ich ein bisschen umgewandelt habe. Das war zum Beispiel eine Übung von dem Kompositionsunterricht. Okay. Mhm. Und das gibt es natürlich dann mit modernen Komponisten auch, dass man sagt, wie haben die Beatles komponiert? Da gibt es verschiedene Tricks. Also das kann man eigentlich sehr, sehr gut unterrichten. Also so diese Vorstellung, die man hat, der neue Song kommt einem unter der Dusche und ist dann fertig so da. Oft ist es nicht so. Das passiert mal, dass man auch aufwacht und man hat von einem Song geträumt, aber das sind vielleicht dann, passiert einmal, zu mir zumindest, einmal im Jahr oder einmal alle 3 Jahre, und das ist dann wirklich Wahnsinn. Aber ich glaube, da muss man ganz viel Arbeit investieren mit diesen Übungen und immer wieder machen, damit mal so ein magischer Moment irgendwie passiert. Und wenn man darauf wartet, dann, ja, also man muss die Arbeit schon machen.
Weil diese Beschreibungen mit unter der Dusche stehen und oh, dann kommt einem was, das klingt alles so, so leicht, ne? Aber es ist halt auch Arbeit und Fleiß und so, ja, ja. Du hast ja vorhin schon beschrieben, was du möchtest, was Jazz auslösen soll in den Menschen. Also hast du eine Art Message oder hast du irgendwas, was du wirklich sagst, das möchtest du den Menschen gerne mitgeben mit deiner Musik, das soll passieren, wenn sie es hören?
Ja. Ich möchte sie wirklich tief in ihrem Inneren erreichen, also Emotionen auslösen. Das kann sein, dass man den Alltag vergisst, aber es kann auch sein, dass man, ja, vielleicht inspiriert wird. Es muss nicht immer nur, ja, easy listening sein. Es fordert das Publikum auch manchmal. Es ist so diese Vorstellung, okay, man wird einfach nur berieselt. Das ist jetzt nicht die Vorstellung von meiner Musik. Ich finde es schon toll, wenn irgendwie man offen ins Konzert kommt und ja, vielleicht mit einem anderen Gefühl rausgeht, als man reingekommen ist oder das so ein bisschen nach. Es geht auch bei guten Filmen, ist es ja so. Selten sind es die mit Happy End und alles ist toll. Das ist mal ganz schön. Aber wenn es so ein bisschen tiefer geht und man nach einer Woche über den Film nachdenkt, das ist mehr so, wie ich meine Musik gerne sehen würde.
Also auch bewussteres Zuhören.
Ja, und auch vielleicht ist es am Anfang mal vielleicht sogar ein bisschen ungewohnt oder man sagt, was war jetzt das? Und dann geht es vielleicht weiter und dann hört man es nochmal und denkt, ah, okay, es ist ja doch ganz, also so dieses damit spielen, so ein bisschen ungewohnte Klänge reinzubringen, ich finde das zu fordern auch ein bisschen, finde ich ganz interessant.
Wie ist das auf Konzerten? Erzählst du da auch ein bisschen was über deine Musik oder ist das nur Musik?
Nein, also ich finde es schon ganz wichtig, so als Künstler sich ein bisschen zu öffnen und ich versuche immer irgendwas Tagesaktuelles, was, wenn wir gerade auf Tour waren, zum Beispiel von unserem Pianisten ist der Koffer verloren gegangen, der hat dann ohne die Klamotten gespielt, das war nicht toll, sowas dann irgendwie dem Publikum auch mitzugeben, dass sie sagen, okay, wir versuchen das Beste draus zu machen oder manchmal hat die Bahn 6 Stunden Verspätung, ist alles passiert. Und das dann irgendwie mit auf die Bühne zu bringen, das finde ich eben das Spannende am Jazz, dass jeder Abend anders ist. Genau, die Musik ist dann auch jeder immer wieder anders, kommt auch auf die Energie vom Publikum an und ein bisschen was zu den Stücken natürlich auch. Aber ich versuche jetzt wirklich jeden Abend anders zu gestalten, auch in dem Spirit von Jazz, so diese Ansagen auch zu improvisieren.
Du hattest jetzt, glaube ich, schon ganz viele Termine in den USA und kommst jetzt auch noch nach Deutschland, ne? Im Sommer.
Genau, ich komme, also wir waren gerade 3 Wochen auf Tour, viel in Deutschland, auch Spanien, Italien, und komme im Juni für einen Termin nach Hildesheim für so einen Jazzpreis, und dann spiele ich in Regensburg beim Jazzfestival im Juli und dann eine Woche in Berlin mit dem amerikanischen Gitarristen Kurt Rosenwinkel.
Und wie ist das Reisen so für dich? Findest du das cool oder ist es auch stressig, anstrengend?
Ja, es ist immer mal so, mal so. Also ich finde es natürlich toll, wenn wir zum Beispiel in Südkorea auf Tour sind, neue Kulturen zu entdecken oder viel zu sehen. Das ist wirklich das Tolle am Musikerleben. Aber wenn man so dann in der Tour feststeckt, dann denkt man schon manchmal, ja, warum mache ich das eigentlich? Also wirklich so jeden Tag, jetzt die Tour war wirklich jeden Tag 5 Uhr, 6 Uhr morgens aufstehen zum Flughafen oder zum Zug, dann direkt zum Soundcheck, und dann kommt man abends um 1, 2 ins Hotel. Also, und so die Leute denken, ach ja, das ist das Musikerleben und Party und so, aber da ist eigentlich ganz wenig mit Party. Man trinkt vielleicht ein Bier danach, aber muss dann auch wieder schnell ins Hotel, um einfach nächsten Morgen irgendwie aus dem Bett zu kommen.
Das finde ich aber schön, dass du das so ehrlich sagst, weil wenn man das so liest, ne, oh, ich ist hier auf Tour in was weiß ich, und das klingt alles so mühelos, und da einfach mal zu sagen, doch, das ist auch Arbeit, ja, natürlich ist das wunderbar, wenn man so einen Erfolg hat und wenn das so funktioniert, aber es funktioniert halt auch nur, wenn man sich da halt auch dahinter klemmt.
Ja, damit muss man auch ehrlich sein und auch ehrlich gegenüber einem selbst. Also ich bin jetzt wirklich an dem Punkt, dass ich nicht mehr jeden Gig spiele oder jedes Konzert, weil es einfach an die Physis auch geht, wenn man, also Schlaf ist einfach unglaublich wichtig, und nach 3 Wochen ohne Schlaf muss man eigentlich wirklich schauen, dass man irgendwie erstmal wieder physisch, ja, auf ein okayes Level kommt, auch mental. Deswegen haben viele Musiker, glaube ich, auch dann mit Depressionen oder sonstigen zu kämpfen, weil es einfach physisch extrem ist. Also es ist wie Hochleistungssport, habe ich manchmal den Eindruck. Und ja, damit muss man wirklich vorsichtig umgehen.
Hast du irgendeinen Ausgleich in deinem Alltag? Machst du Sport? Gehst du spazieren? Hörst du Hörbücher?
Ja, ganz, ganz, ich probiere immer neue Sachen. Also Sport ist tatsächlich ganz wichtig. Jetzt nach unserem Interview gehe ich gleich mal laufen im Park. Der ist zum Glück nicht weit weg, und laufen kann man überall, auch auf Tour. Also ich habe eigentlich immer meine Laufschuhe dabei. Meditation ist relativ wichtig für mich, so entweder vor einem Konzert oder am Morgen. Und auch das Lesen, das ist, wenn ich mal dazu komme, wirklich so ein, ja, Escape, wie sagt man auf Deutsch?
Eine Flucht, ja,
Ja, genau,
zurückziehen,
so
ja.
eine Flucht zurückziehen, genau, wo man eigentlich so mal den Alltag vergessen kann.
Ja, ich glaube, das ist echt ganz wichtig, dass man da auf sich aufpasst. Würdest du sagen, zu so einem Erfolg zählt auch ein bisschen Glück?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich versuche da wenig drüber nachzudenken, weil ich denke, man kann sich auf Glück nicht verlassen, das hat man nicht in der Hand. Also natürlich für wirklich absoluten Mega-Erfolg ist das sicher wichtig. Aber ich denke, auf dem Level, wo ich jetzt bin, das ist einfach harte Arbeit und wirklich jeden Tag sein Ding zu machen, weiter dran zu bleiben, nie aufgeben. Wirklich, das wäre ein Rat zum Beispiel an mein jüngeres Ich, die Geduld zu haben. Also das passiert nicht über Nacht, auch nicht in einem Jahr, nicht in 2, sondern man muss da wirklich jedes Jahr immer dranbleiben, und man hat auch viel mit ja, Abweisung zu kämpfen, dass man erstmal das Label nicht bekommt oder die Gigs, die man will. Aber das ist ein langer Prozess. Und das hat dann, wenn man da wirklich lang dranbleibt, nichts mit Glück zu tun. So diese wirklich ganz besonderen Breaks, dass man sagt, okay, ein Künstler wird auf einen aufmerksam und der holt ihn dann auf die Bühne. Das ist vielleicht ein bisschen Glück. Aber das sind dann so wirklich die ganz speziellen Momente. Und man darf sich da niemals drauf verlassen, weil man muss auch glücklich sein, ohne dass das passiert. Und das passiert auch nur, ja, in weniger als 1% der Fälle.
Du hast auch ein eigenes Label, ne?
Ja, das habe ich jetzt für dieses Album tatsächlich angefangen. Das ist auch so ein neuer Weg, den ich da eingeschlagen bin. Einfach weil ich gemerkt habe, das Musikbusiness ändert sich sehr, alles geht auf Spotify und diese Sachen. Und wenn da noch ein Label dazwischen steckt, wird das alles noch komplizierter. da hat sich einfach wahnsinnig viel getan und ich habe den Eindruck, oft sind die Labels da nicht schnell genug mitgegangen. Das merkt man, die stecken dann teilweise noch, auch wenn die wirklich gut waren und Musik lieben, stecken die teilweise noch in den 90ern oder Anfängen der 2000er fest und man muss wirklich gerade im Moment wirklich so die Antennen offen haben und mit der Zeit gehen. Es bringt nichts, meiner Meinung nach, sich dagegen zu wehren. Auch wenn ich dagegen bin, dass Spotify ganz, ganz wenig den Künstlern zahlt, aber dann die Musik nicht auf Spotify zu haben, ist, glaube ich, auch nicht das Ziel, weil wie können die Leute dich hören? Ich glaube, man muss sich da vielleicht dann anders organisieren. Es gibt tolle Vereinigungen, wo ich auch aktiv bin, die Union Deutscher Jazzmusiker, da ist politisch wird da viel gemacht, so im Hintergrund, da kann man sich engagieren. Aber man muss trotzdem den Leuten die Möglichkeit geben, jetzt im Moment deine Musik zu hören.
Ja, das ist so ein ewiges Abwägen, ja, mit Spotify. Das ist nicht das erste Mal, dass wir im Podcast hier darüber sprechen, über das Thema.
Ja, ist tatsächlich auch ein wichtiges Thema. Also wenn ich da einen Satz dazu sagen kann, ich benutze Spotify auch beim Unterrichten. Ich unterrichte auch. Das ist toll, neue Sachen zu finden, die jederzeit verfügbar sind. Aber wenn mir dann ein Künstler gefällt oder wenn ich dann da was Neues entdecke, versuche ich trotzdem immer, ja, die Musik dann auch zu kaufen auf Bandcamp, ist zum Beispiel toll, da hat man super Qualität, viel besser als Spotify oder wirklich ein Album oder Vinyl, ich habe einen Plattenspieler jetzt und mache auch Vinyl von meinen eigenen Platten, so kann man Künstler unterstützen und hört auch das wirklich in einem viel besseren Klangerlebnis als Spotify, das was einfach die Klangqualität unglaublich reduziert.
Ja. Vielleicht ganz passend dazu, wir haben im Moment Ende April und gerade vor ein paar Tagen wurde bekannt gegeben, dass in Deutschland der Kulturetat für dieses Jahr um 130 Millionen Euro gekürzt wird und im nächsten es nicht besser wird, du fährst dir schon an die Stirn, ja, sondern eher schlechter. Es gibt keine Rücklagen, es gibt kein Auffangen, es gibt gar nichts. Die Programme in den Veranstaltungshäusern werden jetzt kleiner werden, weniger vielfältig werden. Die freie Szene bangt einfach nur ums Überleben. Kriegst du davon was mit? Du fasst dir, wie gesagt, schon an die Stirn. Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, natürlich bekommt man davon was mit. Ich bin ja wirklich auch noch sehr aktiv in Deutschland und spiele da viel, also ich bekomme das auf jeden Fall mit. Und ja, man ist entsetzt, gerade muss man wirklich sagen, wenn man das sieht, in dem Kulturland Deutschland, ich meine, dass so viele, dafür werden wir weltweit beneidet, das kriege ich auch immer wieder zu hören, was Deutschland an Kultur hervorgebracht hat, also im wirklich positivsten Sinne. Jeder kennt Bach, den wohl größten Komponisten aller Zeiten, Mozart, und die hatten alle Mäzene. Also das war immer durch Mäzenentum. Und jetzt ist es eben die Politik. Es gibt keine Mäzenen in diesem Sinne mehr, aber die Politik einfach, die Künstler unterstützen sollte, um einfach das weiter voranzutreiben. Und das ist schon, ja, erschreckend. Ich hoffe, dass sich da auch noch was ändert. Ich sehe auf jeden Fall viel im Hintergrund. Es gibt viele Musikervereinigungen und Kulturvereinigungen, die versuchen, die Politik zu beeinflussen. Und ich hoffe, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Ja, also ich glaube, es gibt auch einige Petitionen dazu. Wenn ich da irgendwas finden sollte, dann würde ich das noch in die Shownotes dieser Folge setzen. Dann kann man sich da gerne mal informieren und seine Unterschrift runtersetzen. Weil nichts tun ist irgendwie auch keine Lösung. Ja. Wie ist es denn in Amerika mit der aktuellen Lage? Ist ja auch nicht gerade so dufte, wa?
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist wirklich auch entsetzlich, was da gerade passiert. Ich habe auch lange überlegt, hier die Zelte abzubrechen. Und es ist irgendwie zumindest schön, diese Möglichkeit so im Hinterkopf zu haben, wenn es wirklich hier ganz schlimm werden sollte, zu sagen, okay, that's it. Und viele Kollegen, amerikanische Kollegen, haben eben diese Möglichkeit nicht. Und die haben auch damit zu kämpfen, dass jetzt das alles so in einen Topf geworfen ist und so, ja, die Amerikaner und ja, die haben den gewählt. Aber ich kenne ganz wenig, also ich kenne niemanden eigentlich in meinem Umkreis, der den gewählt hat. Und die finden es auch nicht toll, die haben aber keine Möglichkeit zu sagen, okay, sie gehen jetzt irgendwo anders hin, sondern sie müssen sich damit rumschlagen. Meine Hoffnung, ich bin einfach Optimist und versuche immer das Positive zu sehen, ist, dass ich schon merke, dass die Szene, die Künstler näher zusammenrücken, dass es so ein Zusammenrücken stattfindet, dass man versucht, darüber zu sprechen und ja, sich zu organisieren. Wenn alles gut läuft, macht so jeder sein Ding. Jeder ist an seiner Karriere interessiert und das kann auch manchmal sehr isolierend sein. So dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das wird auf jeden Fall verstärkt. Das ist auch was Schönes. Und so kann auch neue Kunst entstehen und neue Musik entstehen. Und wenn ich so zurückschaue, ich habe den Eindruck, es wurde immer gute Kunst gemacht, wenn die Zeiten nicht so toll waren. Dann ist ganz oft gute Kunst entstanden. Wenn alles rosig ist, ja, klingt auch die Musik sehr, ja, vielleicht mehr rosig oder, aber jetzt vielleicht passiert was. Es heißt nicht, dass dann die Musik wütend sein muss oder ärgerlich sein. Das bewirkt nichts, aber vielleicht tiefere Emotionalität. Wirklich nochmal sagen, okay, ich ziehe mich da zurück, ich komponiere jetzt, ich mache jetzt mein Ding. So geht's zumindest mir. Ich sage, okay, ich kann es jetzt eh nicht ändern. Ich besinne mich jetzt auf das, was ich machen kann, den Leuten irgendwie Freude zu schenken, mit den Leuten in einem Raum zu sein und Musik zu machen.
Ja, Punkt. Kann ich gerade nichts hinzufügen. Total schön gesagt. Ich setze deine Links in die Shownotes. Du hast eine Webseite, da findet man auch alle Tourdaten und eben dein neues Album. Instagram hast du, Facebook und YouTube, also gerne einfach mal reinklicken. Gibt's noch irgendwas, was wir vergessen haben?
Nein, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich würde trotzdem noch einmal den Appell sagen, genau, wo ich so geendet habe, dass gerade in diesen Zeiten, wo es teilweise wirklich schwierig ist, ist es ganz wichtig, wenn man irgendwie zusammenkommt und irgendwas zusammen erlebt. Gerade nach der Pandemie. Es ist anders, als die Musik über Spotify zu Hause oder Plattenspieler zu hören. Es ist ganz anders, wenn man in ein Konzert geht und mit anderen Leuten etwas zusammen erlebt oder jede Art von Kunst. Dieses Gemeinschaftsgefühl, das würde ich einfach nochmal appellieren, dass man sagt, okay, man gibt sich den Ruck. Es ist so einfach, geht mir auch so, ich mache Netflix an, ich bin jetzt nach Hause, ich bin müde. Ja. Ach, ah, ja. Und gerade nach der Pandemie ist man so in diesem Modus. Ach,
das ist bequem, ja.
Genau, ist bequem. Und jedes Mal, wenn ich mir den Ruck gebe, okay, jetzt gehe ich nochmal raus und gehe in ein Konzert oder sehe diese Ausstellung oder gehe ins Museum, danach ging es mir immer eigentlich besser, weil man irgendwie mit anderen Leuten ist, man kommt ins Gespräch, man sieht irgendwas, man wird inspiriert und lässt sich nicht einfach nur berieseln. Das ist auch total okay. Aber wenn man sich mal ab und zu diesen Ruck gibt, da passieren viele tolle Sachen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Tobias, dass du hier warst und von dir erzählt hast. Finde ich sehr sympathisch und ich drücke dir einfach mal alle Daumen für die Zukunft und alles Gute.
Ja, super. Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Und vielen herzlichen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Das war Backstage Folge 184 mit Tobias Meinhardt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, erzählt gerne jemandem davon oder hinterlasst eine positive Bewertung, Sternchen, Herzchen oder einen Kommentar. Ihr findet alle Links zum Podcast in den Shownotes und auf dem Blog backstage.podcaster.de. Ihr könnt mich und meine Arbeit, die ich hier mache, auch finanziell unterstützen. Das geht zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Schaut auch dafür mal in den Shownotes oder auf dem Blog vorbei. Vielen Dank für euer stets liebes Feedback. Ich freue mich da immer total drüber und es motiviert mich, weiterzumachen. Also, bis ganz bald wieder. Tschüss!